Ja, seid gegrüßt. Also alle, die jetzt hier irgendwie die Erwartungshaltung haben und denken, jo, jetzt irgendwie werden wir hier BSD im Detail vorgestellt bekommen, irren. Also ich bin auch nie böse, wenn irgendjemand geht. Also die Zielsetzung des Ganzen ist zu sagen, naja, irgendwie, wir schauen uns das Ganze mal im Rundflug an, was es denn da so gibt. Erstmal eingangs irgendwie so zu mir. Nickname Vater, einer der bescheidensten Nicknames, die man sich irgendwie so geben lassen kann. Motivation, kommen wir dann noch gleich dazu. Wenn ihr irgendwie das Ganze mal irgendwie so als Aufzeichnung sehen solltet, ich gehe davon aus, dass es dazu noch eine Aktualisierung geben wird, beispielsweise NetBSD, das ist ziemlich ausgespart, werdet ihr sehen. Schaut da mal, wenn ihr irgendwie so ein Video gerade schaut, ob es da noch eine aktuellere Version dazu gibt. Im Zweifelsfall sind bei den Slides halt da die Referenzen angegeben, wo ihr eben nachschauen könnt, was und wie da an Ressourcen zur Verfügung steht. Das Ganze pflegen wir beim Wiki vom C3D2. Da gibt es eben so einen BSD-Artikel, der eben so diese bestehenden Distributionen, mag ich es kaum nennen, aber diese Abartigkeiten von BSD halt auflistet. So, also so eben so noch zum Niveau. Also ne, die Zielsetzung ist eigentlich, Menschen irgendwie, die keine Lust haben, sich das irgendwie selber anzulesen und einfach mal so einen kleinen Rundflug zu machen, dass die sich das eben einfach anhören können und irgendwo entspannt da rumsitzen können. Alles das, was ich wahrscheinlich, oder der überwiegende Teil von dem, was ich erzählen werde, könnte man wahrscheinlich auch in der englischsprachigen, muss ich dazu sagen, Wikipedia finden. Ja, noch so im Sinne von Vorbemerkung. Ich mache das jetzt mal so, weil wir das mit dem Audio, Video ein bisschen seltsam gemacht haben. Ja, also wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig rein. Irgendwie, das passt. Aber es wird dann am Ende ohnehin noch so einen Teil geben, wo wir, wo es so Fragen und wo wir so ein Frage-Antwort-Spiel halt machen können. Und ja, wenn ihr könnt, haltet euch zurück. Wenn es aber für den nachfolgenden Teil irgendwie mutmaßlich Unklarheiten gibt, dann fragt einfach nach.
Bei Fragen bitte zu mir, dann kriegt das Mikrofon, damit die Leute in der Kamera auch was verstehen.
Ja, ne? Und ist total charmant, selbst wenn man irgendwie so einen BSD-Vortrag ja nur ankündigt irgendwie, heißt so, willst du uns bekehren oder weiß der Geier, um Gottes Willen. Also ne, hier, wir haben uns alle lieb, Koexistenz, bla bla bla. Und ich kann euch so, also meiner Wahrnehmung nach, irgendwie ohne die ganze GNU-Welt zum Beispiel da draußen, irgendwie wäre das bei BSD, gerade was Usability und so weiter betrifft, auch ganz schön dünn. Also wir haben uns alle lieb und ich meine, ich komme aus einem Space, wo irgendwie Debian mit Awesome irgendwie Mainstream ist und das ist wahrscheinlich auch gut so. Ne, irgendwie trendy-mäßig, NixOS, also dass wir irgendwie da sagen würden, ihr fahrt Debian, oh Gott, ihr müsst unbedingt zu Dragonfly BSD wechseln, um Gottes Willen, das wird hier nicht passieren. Joa. Vielleicht noch so zum Hintergrund. Ich frage mal so ins Auditorium, wer von den Anwesenden nutzt BSD? Jo, cool. Waren im Übrigen so für die Aufzeichnung relativ wenig Hände. Mir geht's darum, irgendwie das mal vorzustellen. Und eben, gelegentlich habe ich das Gefühl, dass eben irgendwie Linux auch zu einer gewissen Monokultur irgendwie führen kann. Und gerade wenn man solche Sachen bedenkt wie eben Ausfallsicherheit, ne, stellt euch mal vor, irgendwie in diesem Linux-Kernel geht mal was schief, glaube ich, wären gewisse Szenen ganz schön da, ich hätte fast gesagt am Arsch, aber eben, also da hätten wir echt auch technisch halt ein Problem. Und an der Stelle sei eben auf diese BSD-Kernel mal hingewiesen und ihre Ausprägung. Erstmal so grundsätzlich. Also bei BSD handelt es sich um Unix. Wie oft ich irgendwie von Menschen höre, naja, Linux ist ja auch ein Unix, denke ich mir so, nicht ganz. Weil eben, wofür steht halt, also ne, bei Linux da irgendwie wird ja über ein Betriebssystem geredet, obwohl eben in der BSD-Welt würde man sagen, ist halt nur der Kernel. Und es steht halt für, ne, sogar mit Ausrufezeichen, selbst bezeichnet, GNUs not Unix. Und das ist halt, ich versuche das zu vermeiden, dieses ganze Historische irgendwie jetzt noch im Detail zu beleuchten, weil darum geht es hier an der Stelle nicht. Aber ganz klar erstmal so die Ansage, naja, GNU Linux ist Unix-like, unbestritten, aber es ist halt kein Unix. Und BSD ist halt genau das, was irgendwie so dieses letzte verfügbare, freie Unix irgendwie, was es da so gab. Und dann hat man halt in Berkeley gesagt, gut, so, dass wir auch von einem funktionierenden Betriebssystem sprechen können, dann werden wir mal irgendwie da was zusammenbauen. Und das ist dann eben die Berkeley Software Distribution geworden. Maßgeblicher Unterschied ist auf jeden Fall so das ganze Lizenzzeug. Also, manche bekommen das mit, da werden wir dann vielleicht auch nochmal kurz drauf eingehen. So irgendwie ZFS im Linux-Kernel ist halt da ein nennenswertes Problem aus nicht technischen Gründen, sondern lizenztechnischen Gründen. Und genau das ist halt bei BSD erstmal per se irgendwie wesentlich entspannter. Ich habe es nur 1 Zentimeter hochgeschoben, Moment. Nee, es war so. Haha, gut. Und lizenzmäßig, also mir dessen bewusst, alle Menschen aus der Politikwissenschaft würden jetzt sagen, oh mein Gott, was erzählt er da? In meiner kleinen abstrahierten Welt ist irgendwie die GPL ja, und das ist auch gut, irgendwie eine Form von Sozialismus. Und BSD ist irgendwie so die Anarcho-Fraktion. Weil, ne, macht mal. Und das ist schön, aber manchmal halt auch schlecht. Wie immer, Vor- und Nachteile. Aber genau deswegen erzähle ich das, weil man da von der Denke her, gerade was so rechtliche Sachen, also solche Aberglauben-Sachen irgendwie, da halt anders betrachtet werden erstmal per se. Also deswegen habe ich MIT da mal noch hingeschrieben, gerade so was Lizenzen betrifft, um Gottes Willen, wir werden das hier nicht im Detail eben jetzt ausführen, MIT-Lizenz irgendwie könnte man sich da auch mal anschauen. Gerade so was das die Szenerie so von Hackspaces betrifft, ich habe da, wenn beispielsweise man im Zusammenhang mit Linux und der GPL sagen würde, hey, passt mal auf, also es ist per se ausgeschlossen, dass mein Code und dieses Betriebssystem im Zusammenhang von militärischen Verwendungen stehen soll. Ist das schwierig? Weil es ist GPL, General. Und theoretisch wäre das über ein Lizenzmodell von eben BSD oder MIT irgendwie schon machbar. Nur so als Gedankenanstoß. Also wer da irgendwie Fetisch hat, sich um die eigenen Lizenzen zu kümmern und irgendwie da gewisse Dinge ausschließen zu wollen, ist das vielleicht relevant. So, erstmal, wir sind irgendwie beim Rundflug irgendwie ganz weit oben und schauen da mal drauf. Da gibt's grundsätzlich erstmal so 4 bekannte oder 4 maßgebliche Systeme. Wie ihr das auf den Slides seht, ne, das OpenBSD steht irgendwie so ein bisschen unter oder eingerückt bei NetBSD, weil es, wenn auch ganz, 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 ganz früh, mal ein Fork von NetBSD war. Aber das ist alles mittlerweile so eigenständig, dass es eben eigenständig ist. Und dann gibt's unten FreeBSD Und davon gibt's die Abspaltung Dragonfly BSD. Ich habe mal versucht, so das, was da immer an üblichen Schlagworten verwendet wird, da mal aufzuschreiben, dass man irgendwie so einen ersten Einstieg hat, um das irgendwie zu kategorisieren. NetBSD, super portabel, irgendwie läuft auf nahezu allen Architekturen. OpenBSD, ganz klar, gucken wir uns da nochmal an. Also hier so OpenSSH irgendwie aus der OpenBSD-Welt kennt ihr sicherlich alle. Sind halt hier die Security Guys. FreeBSD ist so, was Funktionalität betrifft. Also beispielsweise, wir frickeln halt in Selbstverständnis ZFS rein. Und Dragonfly BSD ist halt ganz spannende Sache hinsichtlich Kernel, so total auf Leistungsoptimierung bedacht. Wie gesagt, diesen NetBSD-Teil, den werde ich vielleicht mal noch nachreichen, weil das ist genau der Teil, der irgendwie, wie soll ich sagen, sehr mager, hager ist. Im Übrigen, ich finde es unglaublich traurig. Ich habe noch nie irgendwie bei uns im Space Menschen mit NetBSD gesehen. Ich habe schon NetBSD-T-Shirts gesehen, aber deswegen wollte ich da jetzt auch nicht irgendwelche vermeintlichen Halbwahrheiten zusammenschustern oder euch Wikipedia-Artikel vorenthalten. Also das ne, legendär irgendwie, das läuft auch auf dem Toaster. Jo, das stimmt. Und weil es halt so viele Architekturen unterstützt. Und ganz legendär, ganz wichtig, eine absolute Größe, das kennen auch viele Menschen aus der Linux-Welt, ist Package Source. Also, dass man da eben plattformübergreifend Pakete bauen kann. Wer irgendwie so diesen Ansatz verfolgt mit der Paketverwaltung plattformübergreifend, sollte sich das auf jeden Fall anschauen. Ja, so ganz, also bei FreeBSD werden wir dann im Detail nochmal drauf eingehen. Ja, super funktional oder alles, was irgendwie so an Funktionalitäten man so haben will, irgendwie kann man da reinklöppeln, eben bedingt durch Lizenz und so weiter. Irgendwie sind da rechtlich auch zum Glück diesem Aberglauben kaum Grenzen gesetzt. Ich werde da im Besonderen auch drauf eingehen, A, weil ich da selber irgendwie gelegentlich mit rumfuhrwerke und andererseits, weil es halt irgendwie kann man jetzt gut oder schlecht finden, dass ich da besonders darauf eingehe, ist halt mit Abstand das verbreitetste, was es da so gibt. Und ja, das ist halt FreeBSD. OpenBSD, da habe ich mal ein paar Slides mehr dazu gemacht. Also irgendwie OpenSSH irgendwie und wahrscheinlich auch LibreSSL irgendwie kennen wahrscheinlich hier im Auditorium sehr viele, wenn nicht gar alle. Ihr werdet, deswegen habe ich den Namen da auch direkt mit unten drunter geschrieben. Theo de Rath, an dem Namen nicht vorbeikommen, das ist halt so, was in der Linux-Welt Linus Torvalds ist. Und vom Sprecher nehmen die sich nicht viel. Ich würde denken, da wird Linus, oder da Theo de Rath, sag ich mal, legt da manchmal sogar noch eine Schippe drauf. Also das hat sportlichen Charakter. So. Ich fange mal hier von unten an. Also OpenBSD, ne, ich habe das jetzt als Beispiel mal genommen, die haben halt UFS-Only. Wieso? Nicht irgendwie, weil die sagen, irgendwie, das andere könnten wir irgendwie nicht bei uns reinfrickeln, aber es besteht der Anspruch bei OpenBSD, eben hier Security ohne Ende, dass das halt geoutet ist. Und beispielsweise ZFS irgendwie heißt, ist ganz klar, so ein Batzen mag sich kein Mensch anschauen und sowas Komplexes mögen wir nicht verstehen wollen müssen. So, und dann kommt halt, gibt's da halt gewisse schicke Sachen irgendwie, die alle irgendwie voll feiern, wo die Menschen bei OpenBSD sagen, ja, I don't give a fuck und dann bleibt es halt draußen. Ja, das wird dann gleich mal noch später. Auch alle, die irgendwie Bock auf OpenBSD bekommen könnten, also da ist die fahren eine ganz klare Strategie. Alle im halben Jahr gibt's ein neues Release und die Softwarepakete, die ihr bekommt, passen halt immer zur jeweiligen Version. Also da wird auch innerhalb einer Version nicht irgendwie großartig aktualisiert. Da gibt's halt irgendwie einen in Anführungsstrichen Drittanbieter, der irgendwie so Security-Sachen in Paketen irgendwie bereitstellt, aber das ist halt nicht üblich. Und OpenBSD hat halt auch ganz klar den Ansatz, da feiern sie sich natürlich drauf, naja, passt mal auf, also unser System ist irgendwie so konzeptioniert und so geauditet, dass wir halt irgendwie keine Lücken haben. Das führt im Übrigen dazu, dass im Alltag irgendwie ihr Kisten sehen könnt, die irgendwie seit 5 Jahren nicht abgedatet sind und dann sagt man halt, ja, das Ding hat den Status OpenBSD Version 4 irgendwas. Das bleibt halt so. Und dann steht das Ding in der Ecke und läuft und irgendwie anfassen mag und teilweise muss das kein Mensch. Also, ne? Man muss noch dazu sagen, genau, will ich das hier? Nee. OpenBSD aktualisieren war ja auch voll der Schmerz. Deswegen hat das mutmaßlich auch kein Mensch gemacht. Da gibt's seit OpenBSD 6.0, glaube ich, oder 6.1, jetzt tatsächlich die Möglichkeit, über die Kommandozeile einfach so einen Upgrade-Befehl einzugeben und dann wird das System upgegradet. Also was irgendwie für Menschen normal ist, war da eben nicht normal. Und hurra, also wenn wir von OpenBSD 6.1 reden, reden wir von dem Release von vor einem Dreivierteljahr. Gibt's jetzt bei OpenBSD Upgrade-Funktion? Aber die Frage ist halt, braucht man's? Also das ist dann eher auch schon philosophisch. So, wer von den Anwesenden kennt PF, also Package Filter? Okay, also das ist die ultimative Firewall, mindestens in der BSD-Welt. Ich würde unterstellen, in der ganzen Welt da draußen. Und gerade da geht's weniger irgendwie, was die so besonders kann, sondern da geht's eher darum, was die so schön bedienbar und einfach macht. Also eben so Sachen wie Syntax und so weiter. Und deswegen steht dort auch das Wort Ware davor. Das ist halt, bei FreeBSD gibt's auch die PF, aber das ist halt die alte OpenBSD PF. Also gehe ich dann nochmal bei FreeBSD kurz drauf ein. Man mag es kaum glauben, also ich habe jetzt hier mal so eben so, um euch eine Mentalität irgendwie zu vermitteln, da mal einzelne Punkte drauf geschrieben. Es gibt VMM, damit kannst du virtualisieren. Also das ist irgendwie, zumindest für Menschen wie mich, die das Projekt irgendwie OpenBSD so ein bisschen verfolgen, das ist ja also ein Unding, also virtualisieren, also isolieren, also das ist halt sicher. So, aber das bringt schlichtweg die Funktionalität irgendwie mit sich, dass du halt dieses Linux halt irgendwie da irgendwie auch fahren könntest. Man muss noch dazu sagen, wenn wir dann später mit über FreeBSD-Virtualisierung reden, das ist halt vergleichsweise, gerade was die Hardware-Anforderungen betrifft, also echt so auf einem charmant geringen Niveau. Also da kannst du theoretisch eben auch 32-Bit-System irgendwie, da könntest du virtualisieren. Frage ist, ob man das will. Ja, und dann habe ich mal noch Gnome 3 hingeschrieben. Wieso? Na, dieses ominöse OpenBSD, weil es da irgendwelche Leute gibt, die wahrscheinlich auch sichere Desktops irgendwie für Leute maintain, die haben da halt als erstes in der BSD-Welt halt Gnome 3 reingefrickelt. Und alle Menschen, die sich irgendwie so mit Desktop-Environments, also Arbeitsplatzumgebung, da irgendwie so auseinandersetzen. Und GNOME 3 kennen, sagen sich so, jo, cool, System D, gibt's halt in der BSD-Welt nicht. Und nur allein das da irgendwie umzubiegen, ist echt sportlich. Also das ist mir bis heute ein Mysterium, wieso gerade OpenBSD da die ersten waren, die das portiert haben. Aber da gibt's halt eben, das wollte ich euch von der Mentalität her mitgeben, irgendwie halt auch Sachen, die macht dann halt plötzlich irgendjemand irgendwie. Und da ist das egal, aus welcher grundsätzlichen Ecke das kommt in der BSD-Welt. So, Dragonfly BSD finde ich im Übrigen persönlich eine der spannendsten Projekte, ohne damit irgendwas zu tun zu haben. Das ist halt so ein FreeBSD-Fork irgendwie von 2003. Und da gab's einen Menschen, der halt so mit so gewissen Designentscheidungen von FreeBSD nicht einverstanden war. Und weil der halt voll Bock drauf hatte, das muss halt voll alles effizient und Leistungsfähigkeit und so weiter. Und dann hat er halt gesagt, ja, pass mal auf, wenn ihr das nicht mittragt, also er war so verrückt irgendwie und hat dann halt geforkt. Forken irgendwie, in der Linux-Welt ist das also irgendwie ja so ein gängiger Begriff, also aber da reden wir halt wirklich drüber, dass es ein eigenständiger Kernel ist. Und er ist bei Dragonfly BSD auch besonders, weil es kein monolithischer Kernel ist, sondern ein Hybrid-Kernel. Und ja, alle, die halt irgendwie so Bock haben, mal sich was abseits vom monolithischen Kernel anzuschauen und was halt echt krass rockt, sollten sich halt Dragonfly BSD anschauen. Bringt den super Vorteil mit sich, dass die halt als Fork von FreeBSD da so was das Userland und so weiter betrifft, ganz nah an diesem ja sehr funktionalen FreeBSD drin sind. Also ne, das, was irgendwie bei FreeBSD Ports heißt, heißt bei Dragonfly die Ports. Und da kommt halt auch alles irgendwie so mit. Das schaut euch mal, bevor ihr das da irgendwie, oder wenn ihr wollt, schaut euch das mal an. Also die Crew von Leuten, die das irgendwie so entwickeln, ist auch auf der Website veröffentlicht. Und ich kann die genaue Anzahl nicht im Kopf, aber da sind halt irgendwie so 30, 40, höchstens 50 Leute. Und die rocken, das ist so beeindruckend. Also dieses riesen FreeBSD-Projekt, und da geht auch richtig gut Geld immer rein. Die können dann immer mal bei Dragonfly BSD battlen irgendwie, weil Dragonfly BSD, gerade was so Grafikstack betrifft, irgendwie da am ehesten irgendwelches Zeug portiert hat. Gutes Beispiel dafür. Woher nehmen die das? Naja, weil es irgendwie bei Linux portiert worden ist von den Firmen. Und dann schubst man das dann halt entsprechend auch in die BSD-Welt. Moinsen, James. So, relativ unscheinbar steht da unten irgendwie das Dateisystem Hammer. Das ist gerade nahezu tagesaktuell im wahrsten Sinne des Wortes ein Hammer, weil es ist Hammer 2 als Default released worden. Hammer als Dateisystem an sich ist erstmal für alle Menschen, die so nur so eine grobe, vage Ahnung irgendwie von Dateisystemen haben, so vergleichbar mit ButterFS. Um es etwas zu abstrahieren, ich versuche es immer mir so vorzustellen, das ist irgendwie wie ein Wiki auf Dateisystemebene, also Copy and Write, und du hast halt die verschiedenen Versionen und kannst da auch halt einzeln so zurückspringen. Also, ne, der wesentliche Unterschied zu ZFS, wenn du irgendwie da bei ZFS machst du so einen Snapshot, ne, so ein, was ist in diesem Augenblick? Und das hast du bei Hammer halt nicht, sondern da schreibt halt, wird halt jedes Mal, wenn eine Datei neu geschrieben wird, praktisch gibt's eine neue Version. Dahingehend ganz spannend, eben so Wiki beziehungsweise so Git-like, du kannst halt ein Diff einfach mal draufschmeißen auf verschiedene Versionen. und kannst du das halt entsprechend ausweisen lassen. Hammer 2 ist deswegen so ziemlich der Hammer, weil das ist irgendwie seit 5 Jahren angekündigt gewesen und alle, auch Menschen wie ich, haben gedacht, ja, wird nie mehr was. Das haben die irgendwie, vor 5 Jahren wurde angekündigt, das ist in 2 Jahren ja spätestens Production Ray. Na, nee, dann kam halt nichts. Und Dragonfly BSD 5 ist released worden letzte Woche, glaube ich. Also am 15.10. Und tatsächlich, da ist es mit dabei. Man muss noch dazu sagen, also irgendwie gerade Menschen aus dem Space, die irgendwie da, zumindest meinem Eindruck nach, irgendwie so Ahnung haben, haben gesagt, naja, das muss irgendwie mindestens erstmal 3 Jahre abhängen. Ja, und das wahrscheinlich auch, wenn ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut, ein bisschen so recherchiert, na genau, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das irgendwie sich so gezogen hat, weil, also das ist bei vielen Leuten schon irgendwie produktiv gelaufen, irgendwie so die letzten Jahre, und jetzt war halt der Schritt, wo man gesagt hat, so komm, 5.0 geht steil, wir hauen das jetzt raus als Default. Also, ne, früher konnte man halt von Hammer 1 zu Hammer 2 wechseln. Man konnte natürlich auch UFS und so weiter nehmen. Und jetzt ist es halt draußen. Also, Hammer 2 an der Stelle sei echt wärmstens empfohlen, wenn man auf eine Alternative von ButterFS Bock hat. Und, da sind wir wieder bei einer Lizenzsache, halt diese abgefuckte Lizenz, der von ZFS irgendwie umgehen mag oder umschiffen mag. So, ja, war noch so, ich habe das bewusst mit Punkt, Punkt, Punkt gekennzeichnet, weil da gibt's ganz vieles, so irgendwie diese Abartigkeiten, die es da gibt, also ne, Mac OS X irgendwie kennen dann doch schon irgendwie alle, und das ist halt mal ein Fork von FreeBSD gewesen, also vor Jahren das irgendwie, aber deswegen sagt man ja auch hier OS X, beziehungsweise das ist halt irgendwie ein Unix. Kommt eben auch vom FreeBSD. Und irgendwie, dass alle Menschen, die irgendwie so auf dem Kongress letztes Jahr den Talk so zur PlayStation hacken gesehen haben, haben ja auch mitbekommen, jo, da läuft auch halt irgendwie so mal ein BSD irgendwie, also FreeBSD drunter. Daran merkt ihr eben die Lizenz, wo ich eben da vorhin kaum drauf eingegangen bin. Also kannst du halt auch den Source Code halt zumachen. Das ist ja der wesentliche Unterschied zur GPL. Ja, und wenn wir einmal beim Thema so irgendwie so Exkurse sind, ich wollte mal die Gelegenheit nutzen, ist ja auch ganz gut, um die Zeit zu füllen, auf Illumos hinzuweisen. Illumos ist ein Open Solaris, also ich lasse euch das hier mal so als Slides mehr oder weniger stehen. Gerade was das Assembly betrifft und so weiter, da sind wir dann natürlich irgendwie mit denen da zusammen, weil das sind ja auch irgendwie Unix-Guys. Genau, und Daniel hat ja gesagt, SmartOS rockt bei den Lightning Talks, na, dann muss ich das hier auch mal mit aufnehmen. Jo, achso, ich muss an der Stelle noch gestehen, ich bin ziemlich Brian Cantrell Fanboy. Wer Bock auf coole Talks hat und mit charmanten, sportlichen, legeren Sprech irgendwie, sollte sich Brian Cantrell Videos reinziehen, das ist halt der Hammer. Im Übrigen, die Menschen, die echt irgendwie mal Kritik, technisch solide Kritik an Linux hören wollen, auch. Also, der geht da immer gut steil. So. Kommen wir mal konkreter zu FreeBSD. So einführend erstmal, also ne, da wo man immer von Vanilla FreeBSD spricht, also dieses normale FreeBSD, da gibt's grundsätzlich irgendwie so 2 Versionen, die da üblicherweise bezeichnet werden mit Stable und Current. Es gibt natürlich immer noch diese alten Versionen, die irgendwo auch noch weiter maintained werden. Irgendwie, wie ihr das auch von anderen Betriebssystemen kennt, Stable ist halt Stable, und irgendwie das, was hier Current ist, ist wahrscheinlich in der Debian-Welt zum Beispiel Testing. So. Genau, dann gab es eben, das vielleicht auch mal noch so für die, die vorhaben, das irgendwie so längerfristig auch einzusetzen oder da vielleicht sogar irgendwie irgendwelche Anwendungen drauf zu bauen. Also schaut euch mal im Detail das Release-Modell an, weil da gab es jetzt eben eine nennenswerte Umstellung. Also es gilt so praktisch der Grundsatz, naja, wenn irgendwie von 10 oder zur Zeit eben gab es jetzt den Wechsel von 11.0 auf 11.1 und hast du irgendwie 3 Monate, um das zu aktualisieren. Und dann gibt's halt so als, ohne dass das so direkt so genannt wird, aber gibt's praktisch wie LTS-Version, wo du dann halt längeren Support hast und das dann halt nicht ewig irgendwie, also üblicherweise ist das immer die Punkt-3-Version, was du dann halt länger fahren kannst. Also ich sag das deswegen, wenn ihr gerade längerfristig irgendwie Anwendungen darauf basierend irgendwie zusammenbauen wollt, schaut euch an, bis wann das maintained wird. Total einfach, Website freebsd.org und dann Release Schedule. Jo. Ja, also lustigerweise habe ich das das eigentlich Bekanntere eher nach unten geschoben. Also, wem von der Begrifflichkeit von den Anwesenden irgendwie sagt die, sagt Freenas was? Ja, voll spannend. Irgendwie ist nie, bestätigt voll meinen Eindruck, irgendwie Freenas kennen so verdammt viele, ne? Basierend auf FreeBSD und irgendwie, das ist halt eigentlich praktisch ein FreeBSD zum Klicken. So. Und das wird halt, der Name sagt es, klassischerweise irgendwie so halt als NAS eingesetzt. Als Alternative dazu sei erwähnt, dass es eben NAS for free gibt. Das sind die, was gerade so die Hardware-Requirements betrifft, halt da nicht ganz so anspruchsvoll sind. Obwohl die eben das, was man klassischerweise irgendwie so als NAS haben will, halt auch bereitstellen. Und direkt oben seht ihr, das ist im Übrigen, wahrscheinlich habe ich das deswegen auch oben hingeschrieben, das ist irgendwie so die Welt, die ich kennenlernen durfte so als erstes. Das ist halt das so irgendwie mit diesem, ich verwende das auf dem Laptop oder am Desktop, also bei mir Laptop. Und da gibt's halt schön auf FreeBSD basierend halt so Standardlösung, möchte ich es mal nennen. Und das Bekannteste dabei ist halt, gehen wir dann nochmal im Detail drauf ein, halt TrueOS. Im Übrigen, was für ein Name. Also es tut mir leid, ne? Sich, das, naja, geht halt eigentlich mal gar nicht, sich so zu nennen, aber so ist es halt. Erkläre ich dann sogar. GhostBSD ist irgendwie, ne, wir nehmen FreeBSD irgendwie, machen da irgendwie GTK drauf, klassischerweise wird da Mate verwendet, aber X-Face oder so gibt's auch. Und ja, dann hast du halt irgendwie so dein Desktop-System. Muss man dazu sagen, gemessen an TrueOS irgendwie, das hängt immer ganz schön hinterher, beziehungsweise man könnte es jetzt auch positiv sagen, das nimmt immer das alte Stable so. Aber du hast halt nicht den neuesten heißen Scheiß irgendwie. Frage ist, ob man das auf dem Laptop oder auf dem Desktop-PC braucht. Genau, dann habe ich mal Desktop, also noch so zur Erklärung. Ich habe euch irgendwie so da so die Sachen draufgeschrieben, die, oder ich habe viele Sachen weggelassen, die irgendwie schon weggestorben sind als Projekt. Ich habe dennoch Desktop BSD mal mit draufgeschrieben, weil da kommt irgendwie, das ist so irgendwie das Projekt, wo man irgendwie gefühlt schon 5-mal angekündigt hat, dass es wiederbelebt ist, aber irgendwie kommt nichts. Deswegen, ich möchte aber nicht ausschließen, dass dann mal noch was kommt. Also, siehe Hammer. Ganz interessant, also es gibt ganz viele Vorwürfe gegenüber, berechtigte Vorwürfe gegenüber, welche Grundkonzepte hat so FreeBSD, gerade hinsichtlich Sicherheit und so weiter. Und da wäre ich dann später gar nicht drauf eingehen, aus zeitlichen Gründen habe ich euch noch so einen Schlagspruch damit hingeschrieben. Die das halt richtig machen, und das ist halt praktisch wie so ein Entwicklungszweig, was dann immer zurückportiert wird, ist halt Hard BSD. Für die Menschen, die halt sagen, ich möchte per Default irgendwie das sicherstmöglichste FreeBSD haben. Ganz einfach, nehmt halt harten BSD, das ist halt FreeBSD plus solche Sachen wie randomisierte Pits und so. Aber schaut euch das irgendwie an, wenn das für euch besonders relevant ist. Ja, und alle, die irgendwie so Firewalling, irgendwie so ein Zeug an der Backe haben, also OpenSense ist halt echt schon eine sehr schöne Lösung. Halt auch hier mit Clicky Bunti, alles schön. Und vor allen Dingen sehr funktional. Ich werde das jetzt, also ich habe hier irgendwie so die Stichpunkte aufgeschrieben. Ich werde auch, wenn ich, also die Präsentation ist ja grundsätzlich schon online, ich werde das mal noch da eine neuere Version hochladen, wo dann auch so die ganzen Links so irgendwie mit drin sind. Wer von den Anwesenden kennt nicht ZFS oder sagt die Begrifflichkeit ZFS nichts? Okay. Auf die Gefahr hin, dich da jetzt zu übergehen. Also da würde ich da eben gerade auch nicht näher drauf eingehen wollen. Ich will nur mal eine Funktionalität nennen. Also es ist halt in der FreeBSD-Welt normal und sogar eben Standard im Installer, dass man sich halt irgendwie bei ZFS so Datasets macht, dass du halt problemlos Boot-Environments hast. Das heißt, bevor du irgendwie ein Update irgendwie fährst, machst du halt einen Snapshot von deinem System und dann machst du hier einen neuen Eintrag im Bootloader und dann startest du das nächste Mal und hast dann halt dein aktualisiertes. Dann stellst du fest, oh mein Gott, das funktioniert ja irgendwie irgendwas nicht. Im Übrigen, schlimmerweise hatte ich den konkreten Fall noch nie, aber nur von der Theorie her. Oder ihr wollt mit irgendwas rumspielen, dann sagst du halt, Mist, funktioniert nicht. Dann starte ich meinen Rechner neu, nehme meine alte Boot-Umgebung, also mein unaktualisiertes von vorher, und dann habe ich das wieder. Dann könnte es ja aber sein, oder ne, da habe ich irgendwie in der Zeit irgendwie zwei E-Mails aber bekommen, was in meinem Home-Verzeichnis liegt. Sind die jetzt mit weg? Nee, sind sie natürlich nicht, weil es sind unterschiedliche Datasets. Das heißt, ich habe praktisch so irgendwie diese Trennung von System und irgendwie produktiven Daten irgendwie relativ gut getrennt. Und das ist halt irgendwie so eine Funktionalität. Ich glaube, die einzigen, die da irgendwie nennenswert dran sind, sind irgendwie so diese Arch Linux-Leute, dass sie das in Systemen gebaut bekommen. Ansonsten gibt es solche Funktionalitäten, die es so DAOs wie mir irgendwie total einfach machen, gibt es halt nicht. Kurz so irgendwie so zum Projekt. Ja, die sind alle ganz lieb und so weiter. Im Übrigen, das liegt auch unter anderem, so bilde ich mir zumindest ein, dass da gerade bei FreeBSD gemessen an anderen Projekten eine ganz andere Mentalität herrscht. Also geht mal bei Linux irgendwie daher und sagt, jo, wie sieht denn das eigentlich aus? Wir würden eigentlich gern die Menschen, die irgendwie Entscheidungen für den Kernel treffen, würden wir gern wählen. Also bei FreeBSD ist es normal, dass es irgendwie so ein Core-Team gibt, was gewählt wird, und das wird gewählt von allen, die einen Commit-Bit haben. Also so, das ist halt eine Mentalitätssache. Ja, ne, nee, nicht durchlesen, dass irgendwie wer das nachlesen will. Ja, so, das ist diese bedenkliche Grundannahme von FreeBSD, die halt erstmal irgendwie grundsätzlich doof ist, aber praktisch ganz gut. Obwohl, ja, da mache ich das. Doch, ich habe weniger. Alles gut. Also, gut, dann gehen wir doch mal drauf ein. Also FreeBSD, so irgendwie die Standardanwendung, da halten die sich halt so irgendwie beim Default ziemlich zurück. Da wird praktisch nur das irgendwie von Funktionalitäten, das ist halt irgendwie so reingebaut, was irgendwie alle haben wollen. Wo zumindest angenommen wird, dass das alle haben wollen. Diese ganzen und es wird halt immer diese Annahme getroffen, naja, im Zweifelsfall sind wir ja hier gerade irgendwie in einer Rechenzentrum-Server-Umgebung oder irgendwo virtualisiert und alles ist gut ringsherum. Also wir fühlen uns total heimisch. Aber das ist ja in der Welt da draußen nicht immer unbedingt so. Und genau deswegen, siehe harten BSD oder so, da gibt's halt, da sollte man sich halt unbedingt ohnehin anschauen, na, was ist denn so ringsherum da so los und was möchte ich denn gerne irgendwie an Sicherheitsfunktionalitäten vom Grundkonzept her halt haben. Ganz kurz, so irgendwie so Paketverwaltung. Ich habe dann hinten noch die lustigen Slides mit den Mythen zu BSD. Das handle ich hier gleich mal noch mit ab. Paketverwaltung, irgendwie halt Binärpakete, wie das von Apt oder so bekannt ist. Das gibt's halt genau so irgendwie, wie man das da auch kennt. Also, ne, früher gab's irgendwie nur Make, Install, Clean und dann musstet ihr alles zusammenheizen. Oder dann war es normal, dass alles zusammengeheizt wird. Also das ist irgendwie so ein Mythos, dass es halt immer noch so ist. Machen auch noch viele aus Gewohnheit, aber praktisch braucht man es nicht.
So, ich würde dich kurz unterbrechen. Ich gebe dir noch 10 Minuten, aber jetzt ist die Closing-Zeremonie im Goldberg-Saal. Also wenn ihr das unbedingt sehen wollt, solltet ihr da hingehen. Ja. Dadurch, dass das der letzte Talk hier ist, können wir noch die 10 Minuten machen. Denkt dran, vielleicht noch 5 Minuten für Q&A zu lassen.
Jo.
Weiter geht's.
Im Übrigen, ich bin nicht böse, wenn ihr geht, ne? Also. So, jo, dann ganz wichtiges Konzept, Jails irgendwie. Das ist halt praktisch die seit Jahren übliche Containerlösung irgendwie für FreeBSD. Und man teilt sich halt praktisch einen Kernel irgendwie und ansonsten ist es aber ein isoliertes System. So. Ja, und dann gibt's halt da so Verwaltung irgendwie, ne, dass man sich das schön einfach und bequem macht. Auch da habe ich mal ein totes Projekt mit aufgeschrieben, Warden. Viele, die, oder wenn ihr irgendwie zufällig irgendwie FreeNAS am Laufen habt, dann nutzt ihr das bereits. Und gerade da bei der Umstellung irgendwie zu neuen, schaut da mal, ob das so alles oder ob das noch auf Warden läuft oder eben schon auf dem, was irgendwie da zeitgemäß modern ist. Ja. Und EasyJail ist halt das bekannteste. Das ist auch das, was in der großartigen Dokumentation irgendwie von FreeBSD erwähnt ist. Und jo, also Respekt an Erdgeist und läuft. Jo, dann gibt's halt so Hypervisor. Geht halt irgendwie wie ein Hypervisor, ne? Also mag ich auch nicht so viel im Detail dazu irgendwie zu sagen. Das Spannende halt ist, weil ich das aus Zeitgründen dann hinten abkürzen werde, bei FreeNAS und so weiter hast du halt jetzt mittlerweile eben auch einen Hypervisor irgendwie, wo du dir halt ISOs reinklicken kannst. Ist halt ganz schick. Und das habe ich von technisch noch angemerkt. Also offiziell heißt halt EPT irgendwie ist die einzige notwendige Voraussetzung so technisch und das müssten eigentlich diese Intel E5500 Prozessoren können. Tatsächlich solltet ihr euch für so einen Zweck Hardware anschaffen, dem 5600 irgendwie. Ich kann auch sein, dass ich mich zu doof angestellt habe. Ich habe es bei 5500 nie solide zum Laufen bekommen. Jo, das soll schon aus technischen, aus zeitlichen Gründen mal so nahezu so das Ende dann sein. TrueOS, das ist halt so halt die Desktop-Notebook-Irgendwas-Lösung und basiert halt als eine Art Rolling-Release irgendwie auf FreeBSD Current, also das, was irgendwie wirklich gerade aktuell ist, das ist irgendwie so. Manchmal wird das auch als Head bezeichnet. Genau. Eines der wahrscheinlich größten Schwächen in der BSD-Welt ist irgendwie so dieses Init-System. RCD, ne? Kennt man ja irgendwie so auch wahrscheinlich viel aus der Linux-Welt. Die haben sich, das ist ein super Beispiel, wo man sich in der Selbstverständlichkeit da irgendwie einander bedient. OpenRC, das ist das, was aus dieser Gentoo-Welt da kommt. Das ist praktisch der Schnee von gestern,
der mich interessiert.
Danke. Genau. es gibt da eben so, das ist das, was den Charme für Menschen wie mich ausmacht. Ich habe immer Angst vor Typos und deswegen bin ich auch nur bedingt gern auf der Kommandozeile unterwegs und ich habe lieber gern irgendwie solche Dropdown-Menüs, wo ich auch auf jeden Fall das Richtige auswähle. Dementsprechend irgendwie ist GUI schick und das ist halt einer der Selbstverständlichkeiten in dieser TrueOS-Welt, dass du dir halt irgendwie das auf der Oberfläche halt klicken kannst und da gibt's halt grundsätzlich zwei Ansätze. Einmal, dass du es halt wirklich irgendwie lokal irgendwie mit deinem X-Server halt machst und das andere ist halt, dass es Sys Atom, wahrscheinlich wird es ausgesprochen, das ist auch betriebssystemunabhängig. Hast du eine GUI, wo du dein FreeBSD-System verwalten kannst? Also so alles so, ne, Aktualisierung, welche Pakete habe ich, welche Dienste laufen, Firewall-Regeln, bla, kannst du dir halt alles klicken. Also du kannst halt sagen, irgendwie, ich auf dem, um es besonders abstrus zu machen, auf dem Mac OS X installiere ich mir diesen Client und dann maintaine ich damit meinen entfernten FreeBSD-Server beziehungsweise TrueOS-Server. Und, da habt ihr schon was gemerkt, ich spreche hier irgendwie bei TrueOS von Server. Ja, weil genau das gibt's nämlich eben auch. Deswegen heißt es nämlich auch TrueOS bekloppterweise, weil es genauso wie es bei FreeNAS und TrueNAS gibt, hat man sich dazu entschieden, das halt TrueOS zu nennen. Ich klicke mal schnell der Vollständigkeit halber irgendwie noch jetzt hier durch ein paar Slides durch. Ihr könnt euch schon mal Fragen überlegen. Und was ich da so durchklicke, sind dann irgendwie so andere Ausprägungen von BSD, also FreeBSD, auf die ich mal so im Detail halt mal noch gar nicht eingehen will. Ich klicke mal kurz. Im Übrigen, wenn ihr irgendwas schnell seht, wo ihr sagt, oh Gott, dazu muss ich dann eine Frage stellen, stellt die Frage. Fragen. Ist wie Kino, oder? Obwohl, ich bin wahrscheinlich zu schnell. Wie viel? Ach so, mein... Ich weiß nicht, ob das hier das JavaScript macht. Ach so, hier die für die Embedded Guys. Es gibt beispielsweise FreeBSD verwaltet mit Pac-Man. Und das habe ich nur mal aufgeschrieben, irgendwie als Fragen, weil ja gerade keine kommen. Ihr könnt mir auch gern irgendwelche Mythen nennen oder was eure Wahrnehmung für BSD ist und dann reden wir mal drüber. Vielleicht stimmt's, vielleicht nicht. Ja, und das Pen-to-Disk irgendwie gibt's voll selten da. Und dieses OpenBSD ist da gerade irgendwie am weitesten, weiß kein Mensch wieso, aber dies ist halt so. Aber das Pen-to-RAM reicht ja auch, ne? Diese Ansprüche aber. Ja, wir machen auch Wayland bald. Ja, ihr könnt euch zertifizieren lassen. Ja, es gibt Podcasts zum Gucken. Wöchentlich. Wie ist ihn auch? .tv. Nee, die Place to be SD, der Spruch gibt's nicht mehr. Von Chris Moore. Das heißt jetzt BSD Now. Grüße an Benedikt Reuschling. Ja, also, und wenn ihr irgendwie, es gibt, ergänzt zu dem, was wir jetzt hier irgendwie gerade machen, es gibt immer bei so BSD-Konferenzen oder FOSDEM oder so, gibt's dann immer solche netten Sachen wie, My BSD sucks less than yours, wo irgendwie so ein Entwickler von FreeBSD dasteht, einer von OpenBSD und dann wird sich halt erzählt, ähnlich die Systeme vorstellend, warum was halt besser oder schlechter ist.
Okay, Vater. Applaus.
So, jetzt muss man noch verraten, wann BSD unter 90 Sekunden bootet. Genau. Auf aktueller Hardware. Ich habe es noch nie hinbekommen mit SSD.
Was? Du meinst so initial?
Für BSD unterhalb von 90 Sekunden zu booten?
Ich weiß gar nicht, wie viel. Hast du jetzt mal ohne Mist, also fände ich total spannend, das mal zu benchmarken, gemessen an dem zum Beispiel Linux, wie viel das länger oder kürzer braucht. Keine Ahnung.
Mein Ubuntu bootet, ich glaube, in 34 Sekunden.
Herzlichen Glückwunsch.